Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
Und da sind wir wieder zu einer neuen heißen Ausgabe eures Lieblingspodcasts Edelmetall. Und diese Ausgabe wird nicht nur heiß, weil der heiße Herbst kurz vor der Tür steht. Aktuell sind die Temperaturen draußen wirklich auf dem Siedepunkt und meine hotte Co-Moderation sitzt in ihrer ebenso hotten Dachgeschosswohnung. Ich begrüße dich, Steffi. Hallo.
Hallo, liebe Linda. Und ja, noch sommerliche Grüße an dich.
Ja, danke schön. Ich habe im Vorgespräch schon gesagt, ich wedel mir die ganze Zeit Luft zu, weil obwohl ich nur im dritten Stock wohne, ist es bei mir auch hot, hot, hot. Aber erstmal zu dir. Wie ist denn die Lage? Ist es immer noch Bratt nach der letzten Folge?
Ich muss gestehen, ich hatte 4 Wochen Social Detox, also Social Media Detox gemacht. Und so im Internetzeitalter ist das ja quasi eine ganze Dekade. Deswegen weiß ich gar nicht, ob die Lage immer noch so Bratt ist.
Ich kann dir einen Einblick geben. Ich glaube, nach dem Parteitag der Demokraten, für alle, die es nicht gesehen haben, da wurden verrückte Sachen aufgefahren. Wir haben ja in der letzten Folge schon den Zusammenhang zwischen Brad und Kamala Harris dargestellt. Und das Feuerwerk wurde weiter gezündet. Das lohnt sich da nochmal durchs Internet zu gucken, weil zum Beispiel, ich glaube Lil Jon heißt er, der dieses Lied Schatz! Get down for what du gemacht hat. Der ist aufgetreten auf diesem demokratischen Parteitag und ich kann kein anderes Wort dafür finden als Bratt, was da eigentlich abgefeiert wurde. Und ich muss sagen, auch hier, doch, hier ist noch vieles Bratt. Das ist das Status-Update von mir, Steffi. Ich glaube, damit hast du alles gehört, was du in diesem Monat verpasst haben könntest.
Okay, sehr gut. Ja, und passend zum Ausbildungsstart müssen sich ja jetzt auch einige Schülerinnen und Schüler, die jetzt entweder schon zum 1.8. angefangen haben oder zum 1.9. so ein bisschen von ihrem persönlichen Brattsommer verabschieden. Das ist an dieser Stelle auch der herzliche Gruß an alle, die vielleicht neu zu uns gefunden haben. Hier ist euer neuer Lieblingspodcast Edelmetall.
Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr hier seid und natürlich auch bleiben werdet. Wir geben uns immer Mühe, eine besonders schöne Folge für euch zusammenzustellen. Und das haben wir heute auch gemacht. Ich darf euch einen ganz kleinen Überblick geben, was es heute hier erwartet. Wir schauen für ein Update in die Stahlindustrie. Wir haben auch den neuen Ausbildungsreport der DGB Jugend gewälzt. Und gleich zu Beginn haben wir eine ganz besondere Gästin. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal Steffi. Ja, Social Detox, aber du bist ja jetzt schon wieder eine Woche zurück im Vorlauf dieser Aufnahme. Hast du die Schlagzeile gesehen? Der Spiegel hat jetzt hier Ende August veröffentlicht, Studierende und Auszubildende besonders armutsgefährdet. Und das bezieht sich auf eine Erhebung des Statistischen Bundesamtes. Hast du es gelesen?
Ja, ich habe das gelesen. Also darüber kann man sich nicht freuen, das ist klar. Ich finde es aber gut, dass das Thema damit in die Öffentlichkeit rückt. Und es spielt uns natürlich im Hinblick auf unsere Tarifforderungen und den heißen Herbst rund um das Thema überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung natürlich sehr in die Karten. Aber nur um da vielleicht nochmal eine Zahl rauszupulen, die mir da so ein bisschen ins Auge gefallen ist. Laut Statistischem Bundesamt haben Auszubildende, Auszubildende, die alleine wohnen, das muss man ganz klar sagen, Auszubildende, die einen eigenen Haushalt haben, haben angeblich im Monat, jetzt haltet euch fest da draußen, 1240 Euro netto zur Verfügung. Mhm. Davon sollen 80% aus dem eigenen Erwerbseinkommen stammen. Das kann man mal kurz grob überschlagen. So, wir haben ja in der Metall- und Elektroindustrie ungefähr so einen Wert als Bruttoverdienst. Bleiben netto wahrscheinlich so um die 800 Euro circa übrig, 850 vielleicht. Das heißt, da ist ja noch eine Lücke bis zu diesem Durchschnittswert. Das heißt, das muss aufgestockt werden von den Eltern und das geht natürlich dann auch irgendwie nicht ohne Nebenjob. Und das zeigt natürlich nochmal ganz wunderbar, dass da was getan werden muss und dass wir deswegen die überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung brauchen, weil Auszubildende eben eigenständig leben wollen und die Ausbildungszeit natürlich auch genießen sollen und nicht noch irgendwie sich mit 5 Nebenjobs oder sponsort bei Mama und Papa irgendwie über Wasser halten müssen. Und deswegen gehen wir da entsprechend ran.
Und damit machen wir weiter. Wir bleiben genau bei diesem Thema und unserer ersten Gästin heute hier in dieser Folge. Wir haben Nadine Boguslawski zu Gast, die Chefkassiererin der IG Metall und unsere Tarifexpertin in der Organisation, die mit uns genau über dieses Thema sprechen möchte. Der Startschuss zum heißen Herbst, aber eben auch die Forderung nach 170 Euro mehr für Azubis. Und ich würde sagen, da können wir direkt reinstarten.
Ja, viel Spaß mit Nadine.
Wir starten in dieser Folge mit euch in den September und damit in den Countdown zum heißen Herbst in der Metall- und Elektroindustrie. Für 3,9 Millionen Beschäftigte wird in dieser Tarifbewegung für neue und gute Tarifregelungen gestritten. Und ganz vorne mit dabei ist auch eine einheitliche Jugendforderung von 170 Euro mehr Ausbildungsvergütung. Und entgegen verschiedenster KritikerInnen aus dem Arbeitgeberkreis finden wir
170 Euro sind nicht übertrieben. Wir werden dafür kämpfen und lassen Emotionen freien Lauf.
Ganz genau. Und um den Tarifauftakt auch in diesem Podcast gebührend zu bestreiten, haben wir eine ganz besondere Gästin heute. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Ich begrüße Nadine Boguslawski, Hauptkassiererin der IG Metall und unsere Tarifexpertin. Hallo Nadine.
Hi Linda, schön, dass ich hier sein darf. Danke.
Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und wir wollen jetzt direkt einsteigen, um mal auf diese Genese der Forderung nach 170 Euro mehr Ausbildungsvergütung zu gucken. Das war ja ein längerer Prozess. Es gab verschiedene Austauschformate, auch auf bezirklicher Ebene. Es wurde geguckt, was ist denn überhaupt das größte Thema für Azubis und Dualis? Relativ schnell war klar, es ist das Geld. Und relativ schnell war auch klar, da wollen wir in dieser Tarifrunde mehr rausholen. Und auf der bundesweiten tarifpolitischen Konferenz der IG Metall Jugend im Februar diesen Jahres in Sprockhövel warst ja auch du zu Gast. Du hast eine Keynote gehalten und du konntest dich mit den jungen Kolleginnen und Kollegen vor Ort austauschen. Gib uns doch mal einen Einblick. Wie hast du die jungen Menschen, sage ich mal, vor Ort erlebt?
Ich würde sagen, das war typisch IG Metall Jugend, weil die jungen Menschen waren begeistert. Sie haben inhaltlich diskutiert, wir haben inhaltlich Debatten geführt, der Austausch war super, es war eine tolle Stimmung und wirklich eine ganz, ganz tolle Konferenz. Und man hat wirklich gemerkt, dass das eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung ist, ein Anliegen, ein sehr ernsthaftes Herzensanliegen unserer IG Metall Jugend. Und es ist auch ein Novum, dass wir mal mit einer eigenständigen Jugendforderung in eine Tarifrunde reingehen. Das hatten wir lange, lange Jahre nicht. Wir haben Argumente ausgetauscht. Brauchen wir eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung? Brauchen wir sie nicht? Wenn wir sie brauchen, warum brauchen wir sie? Und am Ende dieser Konferenz haben wir festgestellt, die IG Metall Jugend bundesweit steht dahinter, wir brauchen eine überproportionale Erhöhung. Das ist berechtigt und begründet. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, auch den Rest der Organisation davon zu überzeugen.
Jetzt hast du schon beschrieben, die Leute vor Ort entschieden entflammt für diese Forderungen. Und jetzt haben wir es ja geschafft. Wie du gesagt hast, es ist ein Novum, es ist lange, lange nicht passiert. Es ist ein Riesending, dass es passiert ist. Was meinst du denn, was macht es mit den jungen Kolleginnen und Kollegen, auch mit denen du vor Ort gesprochen hast, dass wir diese erste Hürde, jetzt erstmal eine einheitliche Jugendforderung aufzustellen, geschafft haben?
Ich bin sehr sicher, die IG Metall Jugend kann sehr stolz sein auf das, was sie da erreicht hat. Mit einer sehr langen Beteiligung der IG Metall Jugend vor Ort in den Geschäftsstellen, in den Bezirken und dann bundesweit zusammengeführt zu dieser Konferenz, sich auf ein einheitliches Thema zu verständigen und sich dann auf den Weg zu machen, die gesamte IG Metall zu überzeugen, da müsste man eigentlich platzen vor Stolz. Das ist schon mal, das ist ein Riesenschritt gemacht. Wir haben noch kein Ergebnis, aber bis hierhin war das schon mal ein hartes Stück Arbeit und das haben sie auch richtig gut gemacht. Sie waren vor Ort in den Tarifkommissionen, in den Bezirken und haben sich für ihre Forderungen eingesetzt, haben sie begründet und haben sie dargestellt und die Menschen überzeugt. Sie waren sogar im Vorstand der IG Metall und haben mit uns die Diskussion darüber geführt, warum eine eigenständige Jugendforderung, eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung wichtig ist. Und sie hatten das erste Mal seit Jahren auch wieder eine eigene bundesweite tarifpolitische Konferenz der IG Metall Jugend. Und das Wichtige daran war, die Menschen mitzunehmen, sie zu beteiligen und jetzt auch nach vorne die IG Metall in Summe davon zu überzeugen. Das haben sie geschafft, dass es unsere Forderung ist. Und jetzt auf dem Weg, weitere Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, neue MitstreiterInnen zu finden und dafür in der Tarifrunde auch zu kämpfen.
Jetzt gab es ja schon, bevor es überhaupt eine Forderungsempfehlung gab, im Juni schon so ein bisschen so Säbelrasseln, kann man sagen, von den Arbeitgebern, die gefordert haben, es muss eigentlich eine Nullrunde geben. Wir haben ja gar nichts zum Verteilen. Das habe ich gehört auf einer Veranstaltung der Hans-Böckler-Stiftung. Da hatte Christiane das erzählt. Und da habe ich mich direkt gefragt, was muss da für eine Stimmung bei euch im Vorstand gewesen sein, als diese Meldung rauskam? Wie ist das bei euch angekommen?
Naja, Spaß und Freude hatten wir nicht. So viel sei verraten. Und ich finde schon, bevor man überhaupt auf unserer Seite eine Entscheidung getroffen hat, wohin wollen wir denn und wie sieht's am Ende aus, da schon so negativ zu kommentieren, fand ich an der Stelle schade. Ich könnte auch sagen, es war auch sehr respektlos gegenüber den Beschäftigten, weil wir ja schon gesagt haben, auch in der Forderungsempfehlung mit den 7% und 170 Euro sind nicht nur gerechtfertigt, sondern auch mit Augenmaß gefunden. Eigentlich brauchen wir einen respektvollen Umgang miteinander, insbesondere in diesen herausfordernden Zeiten. Und dann hätte ich mir schon eine andere Reaktion gewünscht. Aber so ist das im Interessengegensatz zwischen Kapital und Arbeit. Dass da nicht die Sektkorken knallen, war uns am Ende ja auch klar. Und ich finde aber, am Ende des Tages müssen wir ja eins hinkriegen in dieser Tarifrunde. Nämlich, dass wir als Tarifvertragsparteien Antworten geben auf bestimmte Fragen, die uns jetzt umtreiben. Wir haben herausfordernde Zeiten nach der Corona-Zeit, im Ukraine-Krieg, unsichere geopolitische Lage. Und wir als Tarifvertragsparteien, insbesondere wie auch als IG Metall, geben halt insbesondere durch Tarifverträge Sicherheit auch in Zeiten des Wandels. Und deswegen haben nicht nur wir, sondern auch unsere Arbeitgeber eine besondere gesellschaftliche Verantwortung, auch gerade für junge Menschen, weil da geht es ja auch um die Zukunft zu gestalten und auch eine sichere Zukunft und Zuversicht in unsere Gesellschaft auszustrahlen, Stabilität auszustrahlen. Und am Ende bin ich der tiefsten Überzeugung, stärken wir mit unseren Tarifverträgen auch die Demokratie in diesem Land.
Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns doch an dieser Stelle auch nochmal auf die Gründe eingehen, warum wir jetzt quasi an einer überproportionalen Erhöhung der Ausbildungsvergütung gar nicht mehr vorbeikommen. Christiane hat im Juni diesen Jahres hier im Podcast gesagt, es ist nicht nur eine historische Forderung, es gibt auch historisch gute Gründe. Und da denkt man direkt bei mehr Geld ja auch an den eigenen Geldbeutel. Wir alle merken das beim Einkaufen, beim Wohnen, alles wird teurer. Aber es gibt wahrscheinlich auch noch weitere Gründe. Was sind denn für dich Gründe für eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung neben den steigenden Lebenshaltungskosten?
Arbeitgeberattraktivität zum Beispiel. Wenn wir eine gute, starke Berufsausbildung haben wollen, entweder eine duale oder mit auch eine duale Berufsausbildung mit den Dualis, unsere Azubis und Dualis, dann kriegen wir die besten Köpfe nur mit einer hohen Arbeitgeberattraktivität und mit einer hohen Attraktivität für unsere Ausbildungsplätze und Ausbildungsberufe in der Metallelektroindustrie. Und wir haben einen Fachkräftemangel in diesem Land. Und wie gesagt, wir kriegen die besten Köpfe nur aus meiner Sicht auch mit einer guten Bezahlung und natürlich auch mit einer qualitativ guten Ausbildung. Wir haben in den letzten Jahren, wir haben uns Zahlen angeschaut, wie sind die Ausbildungsvergütungen in der Metallelektroindustrie, wie sind sie in anderen Branchen, auch jenseits dessen, wo die IG Metall für zuständig ist. Und die Metallelektroindustrie ist eben nicht mehr Vorreiterin bei den Ausbildungsvergütungen. Da haben uns schon einige überholt. Und wenn wir weiterhin die Speerspitze auch sein wollen und bleiben wollen als Metallelektroindustrie, müssen wir hier nachlegen. Auch haben sich Lebensumstände von Auszubildenden völlig verändert. Nicht mehr wie früher, war man 14, 15, 16, wenn man die Berufsausbildung angefangen hat. Heute sind Auszubildende im Schnitt 20, 21 Jahre alt. Wir haben eine andere Anforderung auch an Leben. Das Argument, Auszubildende wohnen immer noch zu Hause und sparen dadurch Miete, weil sie bei ihren Eltern wohnen, stimmt an vielen Stellen nicht. Wir haben viele Auszubildende, die nebenher noch jobben müssen, um sich ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Da geht es nicht darum, wie viele behaupten, als Auszubildender in Saus und Braus zu leben, sondern da geht es darum, wenn ich schon Eltern bin und eine Familie auch gründen möchte und mir eine Zukunft aufbauen möchte, dann mache ich das natürlich in einer eigenen Wohnung und nicht bei den Eltern. Und dafür, finde ich, ist es völlig gerechtfertigt zu sagen, wir brauchen eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung. Und das sind massig mehr Gründe, als zu sagen, es geht nur um mehr Geld. Natürlich, wir brauchen immer mehr Geld, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber gerade bei Auszubildenden, die ihre berufliche Zukunft noch vor sich haben, ist das ganz, ganz arg wichtig.
Jetzt stehen wir wirklich kurz vor Beginn der Tarifbewegung oder auch den ersten Verhandlungen. Wir zeichnen jetzt kurz vor September auf. Wie schaust du denn jetzt auf die Tarifrunde?
Ja, wenn ich Land auf Land ab mit Kolleginnen und Kollegen rede, in Tarifkommissionen oder auch in Betrieben, da bin ich mir sehr sicher, dass wir eine gute Tarifrunde hinbekommen. Da bin ich mir nicht bang. Klar, die Situation in unseren Betrieben ist sehr gemischt. Wir haben Betriebe, denen geht's sehr gut. Und dann haben wir Betriebe, denen geht's von schlecht bis naja, geht so. Also wo man sich wünschen würde, die Kurzarbeit wäre endlich mal vorbei. Aber auch das ist ein Bild in der Metallelektroindustrie, mit dem wir umgehen müssen. Und deswegen bin ich trotzdem mit hoher Zuversicht, dass wir eine gute Tarifrunde hinbekommen, dass die Kolleginnen und Kollegen auch hinter unseren Forderungen stehen, also den 7%. den 170 Euro und den weiteren Themen, die wir ja noch bewegen wollen in dieser Tarifrunde. Wir haben als IG Metall in einem langen Beteiligungsprozess mit einer aktivierenden Befragung die Menschen auch abgeholt und nach ihren Bedürfnissen gefragt, was ist denn eure Sicht auf die Dinge der Tarifrunde und auch auf eine mögliche Forderungshöhe. Wir haben lange in den Tarifkommissionen und vor Ort diskutiert und ich finde, wir haben nicht nur eine sehr beteiligungsorientierte Forderung gefunden, sondern auch eine mit Augenmaß gestellt. Und da bin ich mir sehr sicher, dass wir jenseits derer, die sagen, wir brauchen eine Nullrunde, auch trotzdem eine gute Lösung, eine sehr gute Lösung hinbekommen werden in dieser Tarifrunde.
Ich finde es stark, dass du gerade schon selber angesprochen hast, wie divers ja auch das Bild in der Metall- und Elektroindustrie sein kann und dann eben auch die Realität von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort in den Betrieben, die sich jetzt auch bereit machen, für die Tarifrunde und die Tarifbewegung zu mobilisieren. Und an dieser Stelle noch ein paar Facts, die vielleicht nicht jeder über dich weiß, aber ich mir angelesen habe vor diesem Interview. Du warst ja, bevor du 2008 hauptamtlich zur IG Metall gekommen bist, bei der Carl Zeiss Micro Imaging GmbH in Göttingen. Du hast eine Ausbildung zur Industrieelektronikerin gemacht. Du warst Jaffi, aber auch Betriebsrätin und sogar Vertrauensfrau. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, du hast in diesen verschiedenen Positionen, in den verschiedenen Stadien deiner Ausbildung und deiner Berufskarriere dann auch Tarifrunden begleitet und du hast ordentlich Lärm gemacht im Betrieb und auch mobilisiert. Hast du denn vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich hat jeder ein Bild schon und wir wissen, unsere Kolleginnen und Kollegen im Betrieb sind da auch schon die Profis für, aber trotzdem hat man ja vielleicht noch mal ein bisschen einen Kniff, den man weitergeben möchte.
Also eine gute Tarifbewegung braucht starke Mitstreiter und Leute, die sich zeigen. Es gibt ja immer wieder die Unkenrufe, naja, das sind alles alte Rituale, das passiert ja alles von alleine, jetzt passiert A, dann kommt B, dann kommen die Fähnchenschwenker, und am Ende kriegt man ein Ergebnis. Und das ist nicht so. Es ist jedes Mal, fängt man wieder von vorne an in der Tarifrunde und deswegen ist es jedes Mal wichtig, dass man gemeinsam solidarisch in einer Tarifrunde aufsteht und sich auch gemeinsam zeigt und im Zweifel, wenn es sein muss, auch gemeinsam kämpft. Und was mir immer am meisten Freude bereitet hat in den vergangenen Tarifrunden, und jetzt gucke ich nochmal auf die IG Metall-Jugend speziell drauf, weil ich war ja auch lange, lange Jahre in der IG Metall-Jugend selber unterwegs. Was mir am meisten Freude gemacht hat, ist, wenn wir laut waren, wenn wir sichtbar waren, wenn die Menschen, nochmal die nicht mehr Jugendlichen oder im Kopf und Herz noch jugendlich gebliebenen, aber nicht an uns vorbeikamen. Wir waren bunt, wir waren laut, wir sind immer vorne weggelaufen und haben gesagt, so, IG Metall-Jugend, wir sind sichtbar. Und was mir auch immer Freude bereitet hat, ist, Menschen zu begeistern, zu beteiligen und mitzunehmen, selbst wenn sie noch nicht Mitglied der IG Metall sind. Weil wir müssen natürlich auch schauen, dass wir mehr noch nicht Mitglieder überzeugen, Mitglied der IG Metall zu werden. Diese Menschen mitzunehmen und zu begeistern. Und wenn wir draußen standen, gemeinsam. Ich war mal bei einem Bahnstreik und das war so ein Herzschlagmoment. Da sollte um 9 sollte der Warnstreik losgehen, war ein großes Werk. Um 8:55 stand da noch keine Menschenseele, außer wir paar Helfer. Um 9:03 gingen die Tore auf und die Menschen kamen raus. Und das ist wirklich ein Gänsehautmoment, wenn man merkt, niemand ist alleine. Wir waren alle zusammen draußen, wir waren in der IG Metall vereint, niemand steht allein. Wir stehen gemeinsam und wir können gemeinsam ganz viel Gutes bewegen, mit unserer IG Metall gemeinsam. Und das sind die Momente, die nicht nur Gänsehaut und Freude, sondern das ist, finde ich, auch das, was die IG Metall und auch so eine Tarifrunde ausmacht.
Und damit können wir das Interview schließen mit diesem Gänsehautmoment, der es über die Leitung bis zu mir geschafft hat. Vielen Dank, Nadine, für dieses tolle Gespräch.
Ich danke dir. Danke.
Ja, und da sagen wir danke Nadine für dieses tolle Gespräch.
Ja, vielen Dank, liebe Nadine. Eine kleine Korrektur noch zu der Anmoderation eben davor. Linda hat gesagt, dass Nadine Chefkassiererin sei. Das heißt natürlich bei uns richtig in der Satzung Hauptkassiererin. Da wollen wir natürlich nochmal drauf hinweisen. Aber als gute Gewerkschafterin, und das tun wir alle, wollen wir natürlich auch den Chefs der Arbeitgeberseite das Geld aus der Tasche ziehen. Und von daher sind wir natürlich auch alle ein bisschen ChefkassiererInnen. Und liebe Grüße gehen nochmal raus an Nadine. Dankeschön.
Und damit kommen wir jetzt auch zum nächsten Thema. Wir haben es am Anfang schon angekündigt. Wir wollen über den Ausbildungsreport der DGB-Jugend sprechen. Der ist wieder erschienen und wir wollen genauer reinschauen. Für alle, die jetzt das erste Mal von dieser Erhebung hören, noch mal ganz kurz, um euch abzuholen. Es handelt sich dabei um eine repräsentative Umfrage, die anhand einer schriftlichen Befragung durchgeführt wird. Das macht die DGB-Jugend immer während ihrer Berufsschultouren. Und für den Ausbildungsreport 2024 wurden bundesweit 10.289 Auszubildende aus den 25 am häufigst gewählten Ausbildungsberufen im dualen System befragt. Wer gehört alles dazu? Welche Ausbildungsberufe wurden da abgebildet und befragt? Das waren zum einen Leute wie IndustriemechanikerInnen, Industriekaufmänner und Frauen, aber auch medizinische Fachangestellte, Kaufmann, Frau im Einzelhandel, aber auch Steuerfachangestellte. Auch FriseurInnen waren mit dabei. Wir sehen, es ist ein diverses Bild. Es ist branchenübergreifend und es hat aber interessante Zahlen geliefert, diese Befragung. Und da gehen wir jetzt mal genauer rein, Steffi. Erstmal, was haben wir denn, was auf der Haben-Seite, auf der positiven Seite steht, laut diesem Bericht?
Also ich finde schon, dass man positiv hervorheben kann, dass 7 von 10 Auszubildenden erstmal zufrieden oder sehr zufrieden mit der Ausbildung sind. Wir sehen natürlich immer, dass das mit steigendem Ausbildungsjahr dann auch entsprechend abnimmt. Das ist auch eigentlich ganz logisch erklärbar. Allerdings gehen da natürlich auch die schlechten Nachrichten schon los, denn im Gegensatz zum letzten Jahr hat sich die Zahl der Azubis, die sehr zufrieden sind, ist weniger geworden und damit eben auch wieder auf dem Corona-Tief angekommen. Das heißt, es lohnt sich schon dann nochmal genauer auch hinzuschauen rund um das Thema Ausbildungsqualität und woran liegt's dann eigentlich.
Du hast es selber gerade schon angeteased, die schlechten Nachrichten fangen an. Wo gehen denn die schlechten Nachrichten weiter? Was sind da noch Befunde, die wir nicht so positiv finden?
Genau, also wir haben so ein paar Punkte mal rausgepickt. Zum Beispiel das Thema ausbildungsfremde Tätigkeiten. Das ist immer noch aktuell. Insgesamt 15,3% der befragten Auszubildenden müssen nämlich immer oder häufig ausbildungsfremde Tätigkeiten erledigen. Also Aufgaben, die eben nicht fester Bestandteil der Ausbildung sind und eben auch nicht dem Lernerfolg dienen. Und ja, seit 2022 ist dieser Wert eben gestiegen um 4,3 Prozentpunkte. Das heißt, da kann man schon davon ausgehen, dass da ein signifikanter Anstieg erfolgt ist. Es geht weiter. Mehr als ein Drittel der Auszubildenden, also 34,7%, hat keinen betrieblichen Ausbildungsplan, obwohl dieser gesetzlich vorgeschrieben ist. Das finde ich schon sehr beachtlich, denn damit wissen eben die Leute eben auch nicht, ja, wie die Ausbildung im Prinzip ablaufen soll. Und was eigentlich die wirklichen Lerninhalte sind. So, und damit ist natürlich dann auch klar, wenn ich irgendwie keinen Ausbildungsplan habe, dann ist es natürlich für so einen ausbildenden Betrieb auch noch einfacher, ausbildungsfremde Tätigkeiten den Auszubildenden aufzudrücken. Und das sind eben auch nur 2 Beispiele, die eben zeigen, dass etwas ja nicht ganz rund läuft. Ich mache nochmal weiter. Jeder 6. Auszubildende, also 17,3%, würde eben die Ausbildung im eigenen Ausbildungsbetrieb auch nicht weiterempfehlen. Das ist schon, finde ich, auch eine sehr hohe Zahl. Ich meine, es ist fast jeder 5., der sagt so, ja, ich habe jetzt hier irgendwie eine Ausbildung gemacht, aber ich würde sie auf gar keinen Fall weiterempfehlen. Das ist ja besonders vor dem Hintergrund nochmal spannend, als dass wir immer noch die Situation haben, dass Ausbildungsplätze auf der einen Seite nicht besetzt werden können und wir eben auch an der einen oder anderen Stelle zum Teil aber auch zu wenig Ausbildungsplätze haben. So, und sowas spricht sich natürlich in Freundeskreisen und in Klicken auch ganz schnell rum. Hier bei Müller, Meier, Schulze um die Ecke im Autohaus, lass das lieber mit der Ausbildung. Du darfst ja irgendwie nur den Hallenboden fegen und sowieso bist du nur für Reifeneinlagerung und Reifenwechsel das halbe Jahr verantwortlich. Kannst es eigentlich auch gleich bleiben lassen. So, und das ist natürlich ein Problem.
Was mir ins Auge gesprungen ist, als ich den Ausbildungsreport in die Hand genommen habe oder eben hier digital runtergeladen habe, ist ja, dass die diesjährige Ausgabe ein besonderes Augenmerk auf AusbilderInnen legt und deren Situation und wie die Azubis das Zusammenspiel von ihnen und ihren AusbilderInnen wahrnehmen. Warum? Warum ist das so?
Der Ausbilder oder die Ausbilderin, die haben natürlich eine ganz wichtige Rolle im dualen Ausbildungssystem. Da gibt's von wirklich ganz, ganz tollen AusbilderInnen, die ich auch an dieser Stelle grüßen möchte, falls ein paar zuhören, die sich wirklich ganz viel Mühe geben, auch viel Herzblut in die Ausbildung reinstecken, bis hin zu Ausbilder der alten Schule. Auch da wissen jetzt einige ZuhörerInnen bestimmt genau, was ich meine. Gibt's natürlich irgendwie alles. So. Und die Anforderungen an AusbilderInnen, die haben sich ja auch gewandelt. Also mit jeder neuen Generation, die ja irgendwie auch in Betriebe reinkommt, die neue Erfahrungen mitbringt, die anders historisch auch geprägt wurde und so weiter, kommen natürlich auch andere Anforderungen an die Ausbilder drauf zu. Und da können sich natürlich manche besser drauf einlassen als andere. Also ich glaube, ein Ausbilder heute ist zum Beispiel viel mehr Coach und Lernbegleiter, als es noch bei mir zum Beispiel in der Ausbildung war, wo es irgendwie harte Ansagen gab und dann wurde da gespurt oder eben auch nicht. So, und das zeigt sich auch im Ausbildungsreport beispielsweise bei dem ganzen Thema Motivation wieder, ne? Also 22,5% der Auszubildenden gaben irgendwie an, dass sie sich durch ihre Ausbilderin nur selten oder nie in ihrer Ausbildung motiviert sehen. Das, finde ich, ist schon ein relativ hoher Wert. Also ja, denen gegenüber stehen eben auch 54%, wo es anders aussieht, was sehr, sehr erfreulich ist, was ich ja eben auch eingangs schon meinte, dass wir auch ganz viele tolle Ausbilderinnen und Ausbilder da draußen haben, die sehr motiviert sind. Und was aber auch nochmal rausgekommen ist, dass eben der Grad der Motivation der Auszubildenden eben auch stark davon abhängig ist, wie regelmäßig eigentlich Feedback gegeben wird und wie eben auch auf die individuellen Lernbedürfnisse an der Stelle eingegangen wird. Und trotzdem wird durch die Erhebung auch nochmal deutlich, das Verhältnis zwischen Auszubildenden und AusbilderInnen scheint an sich erstmal gut zu sein, wenn eben mehr als 2/3 der Auszubildenden, eben 76,9%, sich da immer oder häufig korrekt behandelt fühlen. Für uns dann als Gewerkschaft natürlich nochmal spannend, weil sich da natürlich auch ein paar Sachen draus ergeben. Also wir haben bei uns im Haus beispielsweise eine Abteilung, die sogenannte berufliche Bildung, die eben auch starke AusbilderInnen-Netzwerke pflegen. Und mit denen werden wir uns da auch nochmal zusammensetzen und nochmal genau drauf gucken, was bedeutet das dann eigentlich, was kann man da eben auch nochmal für politische Forderungen draus ableiten. Weiterbildung ist irgendwie so ein Dauerbrenner-Thema. Wir haben es aber auch ganz häufig, dass in den Betrieben auch einfach Ausbilderstellen wegfallen, sodass die Spanne von den AusbilderInnen, um wie viele Leute sie sich eigentlich kümmern müssen, eben wieder deutlich größer wird. Von daher gibt es da, glaube ich, einiges zu tun, was wir da eben auch in der Zusammenarbeit verbessern können. Und genau, da sind wir aber mit dem DGB auch zusammen dran und gucken da drauf.
Und jetzt nochmal an dieser Stelle nochmal ein wichtiger Hinweis. Wir haben jetzt so viele Zahlen nochmal gedroppt. Das haben wir eingangs schon gesagt. Ich würde es gerne nochmal wiederholen. Das ist ja ein Querschnitt durch eben diese populären Ausbildungsberufe, die da zusammengenommen wurden in der Erhebung. Das heißt, das ist kein Querschnitt jetzt alleine durch die Branchen der IG Metall. Die sind jetzt nicht repräsentativ für die Branchen der IG Metall. Man sieht sogar, wenn man im Ausbildungsreporter nochmal guckt, dass sich gerade Azubis, die in unseren Branchen unterwegs sind, öfter zufrieden oder sehr zufrieden in ihren Ausbildungsberufen zeigen. Daraus hat sich für mich aber nochmal eine Frage abgeleitet, die ich jetzt gerne nochmal an dich geben würde, Steffi. Man könnte ja dann sagen, man liest das und sagt sich, super, läuft ja bei uns irgendwie, dann weiter, wir machen jetzt was anderes. Aber ganz so ist es ja nicht. Du hast es gerade schon angeteased, dass ihr das ja eben auch als Bewertungsgrundlage und nochmal so einen Fingerzeig nehmt, wo können wir jetzt noch genauer hinschauen. Deswegen die Frage, warum sind solche Erhebungen dann auch über alle Branchen hinweg auch für uns als einzelnen Jugendverband der IG Metall wichtig?
Genau, also wir werden mit den Ergebnissen natürlich weiterarbeiten. Wir wollen da auch wie jedes Jahr nochmal genauer hinschauen. Deswegen haben wir da als DGB-Jugend eben auch immer einen besonderen Schwerpunkt. Das Ganze hat natürlich auch schon eine Weile Vorlaufzeit, was diese Ergebnisse angeht. Wir werden da zusammen mit unseren Berufsbildnern drauf gucken, schauen, was bedeutet das auch für das Netzwerk der AusbilderInnen, wollen mit denen da entsprechend ins Gespräch kommen. Aber es kann natürlich auch jede und jeder von euch da draußen nutzen, wenn er oder sie im Betrieb unterwegs ist, zum Beispiel als Jugendauszubildendenvertreterin, als Betriebsrätin, als Ausbilder etc. und sagen hier, kurz vor der Tarifrunde, am Ausbildungsstart, kurz vor den JAF-Wahlen steckt da sicher einiges drin, um da eben auch nochmal politisch unsere Forderungen, die wir ja auch bereits haben, rund um das Thema Ausbildung, Qualität, Verbesserung, Erhöhung der Vergütung und so weiter, um das auch entsprechend zu untermauern, weil da steckt ganz, ganz viel drin. Da könnten wir jetzt noch irgendwie 3-4 Stunden drüber reden. Wird euch aber langweilen da draußen, glaube ich. Von daher hier nochmal die herzliche Einladung. Schaut da auf jeden Fall nochmal rein in den DGB-Ausbildungsreport. Genau, nutzt das auch für eure politische Argumentation vor Ort.
Den Link zum Ausbildungsreport packen wir euch natürlich in die Folgenbeschreibung. Dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Interview in dieser Podcast-Folge, was sich einbettet in eine Gesamtsituation, die wir jetzt seit Jahren eigentlich schon erleben, nämlich Umbrüche, Umbrüche, Umbrüche. Wir sprechen seit Jahren von der Transformation und irgendwie merken wir derzeit immer wieder, wir befinden uns mittendrin. Und ein gutes Beispiel dafür ist ThyssenKrupp Steel. Wir haben in der letzten Folge schon mit Nina Schmidt gesprochen, einer jungen Betriebsrätin aus Duisburg. Heute sprechen wir mit Moritz. Er ist Betriebsrat in Dortmund und zeichnet für uns so ein bisschen die Geschehnisse nach, weil es ist genauso intransparent geblieben, wie es auch zu Anfang war. Und es bleibt spannend und für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort geht es gerade da um ziemlich alles. Aber, wie ich gerade gesagt habe, irgendwie auch ein bisschen beispielhaft für die Zeit, in der wir uns befinden, Steffi.
Genau, die große Transformation ist da. Wir begleiten das natürlich aus gewerkschaftspolitischer Sicht. Und was das Ganze natürlich beschleunigt hat, sind auch die Geschehnisse in den vergangenen Jahren, ne? Also die krass gestiegenen Strompreise, die wirklich viele Unternehmen auch enorm unter Druck setzt, um das auch an der Stelle einfach mal loszuwerden. Und gleichzeitig auch teilweise große Management-Fehlentscheidungen, die da in den letzten Jahren eben auch in vielen großen Betrieben leider wieder durchgeführt wurden, wo eben kurzsichtig geschaut wurde, Leute entlassen wurden, jetzt fehlt das Know-how an der einen oder anderen Stelle. Und gleichzeitig überschlagen sich ja auch fast täglich eigentlich die News, dass Zulieferbetriebe oder ähnliches eben auch im großen Stil Jobs abbauen wollen. Also ein prominentes Beispiel aus den letzten Tagen ist da, glaube ich, ZF mit 14.000 Stellen, die da zur Disposition stehen. Und das lassen wir uns natürlich als Gewerkschaft, als IG Metall nicht gefallen, sondern gehen da natürlich auch entsprechend mit Aktionen auf die Barrikaden. Und da wird bis zum Schluss auch um jeden Arbeitsplatz ganz klar gekämpft an der Stelle. Und von daher ist das super, dass wir das jetzt an einem Beispiel exemplarisch uns anschauen. Aber wie gesagt, da kränkelt's an vielen Stellen momentan im Land. Und wir sehen dann natürlich auch als IG Metall eben das große Ganze, die Zusammenhänge, und wollen da aber auch entsprechend begleiten, um da eben auch viele Industriearbeitsplätze mit guten Tarifverträgen eben im Land zu halten. Das ist eine große Herausforderung, die wir da gerade an der Stelle als IG Metall auch haben.
Dann hören wir jetzt erstmal ins Interview. Es wird nicht ruhiger bei Deutschlands größtem Stahlunternehmen. Nachdem der Verkauf von 20% der Stahlsparte des Unternehmens und eine undurchsichtige Strategie der Konzernleitung für Unmut gesorgt hat, kam in den letzten Wochen die Meldung, dass die Stahltochter HKM entweder komplett geschlossen oder verkauft werden sollte. Einen Interessenten gibt es bereits, doch auch dieser möchte Personal abbauen. Inzwischen sind auch Teile des Aufsichtsrats bei der ThyssenKrupp Steel Europe AG zurückgetreten. Von außen wird einem wirklich schwindelig, wenn man die Entwicklung verfolgt. Wie konkret die Verkaufspläne sind und was für die KollegInnen in anderen Teilen des Konzerns auf dem Spiel steht, das bespreche ich jetzt mit Moritz Engels. Er ist Betriebsrat bei ThyssenKrupp Steel in Dortmund und ein alter Bekannter in diesem Podcast. Wir haben uns schon öfter gehört, auch wenn diesmal der Anlass nicht besonders schön ist. Ich freue mich, dich zu sehen, Moritz.
Mahlzeit, Linda. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Und du sagst es richtig, der Anlass ist überhaupt nicht schön. Du hast es gerade schon ganz gut angerissen. Es ist absolut turbulent. Mir geht's auch gar nicht gut, kann ich einfach mal so offen sagen. Man weiß nicht, wo einem der Kopf steht. Der gestrige Tag, ich glaube, ist ein schwarzer Tag für die gesamte Mitbestimmungslandschaft in Deutschland und erst recht für das Traditionsunternehmen ThyssenKrupp. Also die Stimmung ist gedrückt, kann man dazu einfach sagen. Es sind gestern auch tatsächlich Tränen geflossen an vielen Stellen. Ich versuch gleich einmal einzuordnen, was denn überhaupt die Lage ist bei uns.
Genau, lass uns erstmal über gestern sprechen. Wir hören uns heute am 30. August. Gestern war der 29. August, da ist der Aufsichtsrat wieder zusammengekommen und prompt kam dann auch die Meldung über Tagesschau, aber auch im Spiegel. Der Aufsichtsratsvorsitzende Sigmar Gabriel wird zurücktreten. Auch der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Detlef Wetzel wird den Aufsichtsrat verlassen und ebenfalls Stahlchef Bernhard Osburg sowie die weiteren Vorstandsmitglieder der Sparte Markus Gräums und Heike Dennecke-Arnold legten ihren Angaben zufolge ihre Posten nieder. Das war ein dicker Hammer. Und das zu lesen, ich habe gerade im Vorgespräch schon gesagt, war erstmal für mich so ein Ding, okay, was, die gehen jetzt, was machen wir denn damit? Wie hat euch denn diese Nachricht getroffen?
Die Nachricht hat uns natürlich extrem hart getroffen. Man hat in den letzten Wochen, kann man sagen, in der Presse verfolgen können, wie der Vorstandsvorsitzende der AG, Miguel Lopez, unseren Vorstand angegriffen hat. In der ganzen Auseinandersetzung geht es um die Verselbstständigung der Stahlsparte. Und unser Vorstand hat einen Businessplan erarbeitet, wie man das Ganze, die Stahlsparte, nach vorne bringen kann in den nächsten Jahren. Und Restrukturierungsmaßnahmen spielen da eine Rolle, Finanzausstattung, Investitionen. Und hat einen Plan auferlegt, der Geld kostet. Und die AG, Miguel Lopez und der Aufsichtsrat der AG, die Anteilseigner, waren damit nicht einverstanden. Haben gesagt, das reicht uns nicht, das ist zu teuer. Ihr müsst weiter runter, mehr Personalabbau. Da hat unser Vorstand gesagt, nein, das ist ein guter Plan, bestätigt durch Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Der Vorstand der AG hat in der Presse gefeuert, hat wirklich unsere Vorstände mürbe gemacht, denunziert öffentlich und also unterste Couleur, und gestern ist es eben dann darin gegipfelt, dass unseren drei Vorständen Aufhebungsverträge vorgelegt worden sind, die auch ja jetzt angenommen wurden, wirksam geworden so heute Nacht. Sie sind jetzt also gegangen, weil eine Zusammenarbeit zwischen unseren Vorständen und den Vorständen der AG nicht mehr möglich war. Es wurde ein hohes Misstrauen ausgesprochen von der AG zu unseren Vorständen und diesen Druck, da kann man nicht gegenhalten. Wir haben versucht, unsere Vorstände zu unterstützen als Betriebsräte, als Belegschaft, weil wir an die geglaubt haben. Wir haben geglaubt, sie machen gute Arbeit. Der Plan ist schwierig, aber dass wir den zusammen bewältigen können. Ja, jetzt hat man da seitens AG die Reißleine gezogen und hat das Ganze mit denen beendet. Das ist schon mal schwierig genug. Das löst auch keine Probleme und deswegen verstehen wir es nicht. Das verursacht nur noch mehr Probleme. Darüber hinaus, hast du es gerade erwähnt, Sigmar Gabriel, prominent Bundeswirtschaftsminister AD, unser Aufsichtsratsvorsitzender, hat auch sein Amt niedergelegt. Er ist dort als Anteilseigner Vertreter im Aufsichtsrat und auch er sagt, eine Zusammenarbeit mit einem Vorstandsvorsitzenden AG, der so agiert, der sich so äußert, der auch ihm hohes Misstrauen ausgesprochen hat, ist nicht mehr möglich. Allein die Art der Zusammenarbeit ist wirklich lachhaft, unterste Schublade. Und er sagt, für so einen Vorstandsvorsitzenden kann er nicht arbeiten und will er auch nicht und legt deswegen sein Amt nieder. Detlef Wetzel, der erste Arbeitnehmervertreter für uns, für die Beschäftigten im Aufsichtsrat von Stihl, wird auch sein Amt niederlegen. Das hat zwei Gründe. Erstmal, dass er sagt, jetzt muss jemand dahin, der aktuell an der Politik nah dran ist, stärkere Kontakte hat. Detlef Wetzel, hochverdienter Gewerkschafter, seit 24 Jahren im Aufsichtsrat bei uns mit größter Expertise, der aber sagt, ich muss jetzt Platz machen für einen Nachfolger, für einen würdigen Nachfolger. Jetzt muss da jemand hin, der nochmal mit Vollgas da reingeht. Und da wird sich auf jeden Fall in den nächsten Tagen ein absolut würdiger Nachfolger finden. Also diese ganzen Geschehnisse, wirklich die höchsten Entscheidungsträger in einem Unternehmen abzurasieren, ohne jegliche Grundlage, die gute Arbeit geleistet, integer sind, gut mit der Mitbestimmung gearbeitet haben, gut mit uns Sachen verhandelt haben, durch Krisen gegangen sind, durch Corona, durch die Stahlkrise, durch hinaus in die Zukunft, CO2-neutralen Stahl nach vorne gebracht, da viel mit der Politik auch erfolgreich gemeistert und das abzurasieren aus blanker Kapitalgier ist wirklich fernab jener Realität. Und jetzt stehen wir vorm Scherbenhaufen. Man kann es nicht anders sagen. Es ist kein Problem gelöst, es bestehen alle noch weiter und es kommen noch viel, viel mehr dazu. Ja, wir sind jetzt aber an einem Punkt, wo keiner mehr da ist, der Entscheidung treffen kann. So, das heißt, für die nächsten Wochen und Monate liegt erstmal die Arbeit brach. So, und natürlich produzieren wir jetzt erstmal weiter bei uns, aber die ganzen Entscheidungsfindungen rund um die Finanzierung, Verselbstständigung, die liegen erstmal alle brach.
Eine Frage, die ich eigentlich später stellen wollte, aber jetzt gerne vorziehen würde. Wie geht man denn mit so einer Situation um? Weil auch gerade du in deiner Funktion als Betriebsrat, du bist ja unterwegs für die Kolleginnen, du bist auf verschiedenen Informationsveranstaltungen, du mobilisierst dann auch für Aktionen, um die Fahnen weiter hochzuhalten. Was macht denn so ein Tag mit dir?
Ja, das ist natürlich eine derbe Niederlage. Nina, meine Kollegin, Betriebsrätin bei uns, hat es in der letzten Folge beschrieben, was wir für Aktionen gemacht haben in den letzten Monaten. Wir haben natürlich weitergemacht. Wir haben in den letzten zwei Wochen, als sich das zuspitzte, richtig gute Veranstaltungen gehabt. Betriebsratsinformationsveranstaltungen. Die Leute sind vors Tor gekommen, haben sich informiert über die aktuelle Lage. Wir haben die Produktion damit stillgesetzt. Noch nie so viel Kollegen mobilisiert, weil es geht jetzt gerade nicht um Prozente, nicht um Geld, nicht in der Tarifrunde. Ich meine, das folgt jetzt bei M&E. Bei uns geht's ums blanke Überleben. Die Leute haben eine unfassbare Angst. Hier im Unternehmen wird gesagt, vor 11 Jahren, als ich hier eingestiegen bin, wird gesagt, du kannst hier in Rente gehen, wenn du möchtest. So wie das schon viele vor dir getan haben. Wer bei ThyssenKrupp anfängt, geht da auch in Rente. So, sicherer Arbeitsplatz, guter Arbeitsplatz, gute Bedingungen. So, und diese Sicherheit, die wurde uns jetzt mit einem Paukenschlag genommen. Und natürlich, also mich persönlich beschäftigt das. Ich bin 31 Jahre alt. Ich muss noch mindestens 36 oder 40 Jahre arbeiten. Und ich würde das gerne hier machen, ganz viele meiner Kollegen auch. Und aber auch die Altgedienten. Wir haben einen Kollegen bei uns hier im Gremium, der ist seit 50 Jahren, ist der hier am Standort beschäftigt und er sagt, es gab schon viele Krisen. Viele Werksschließungen, Anlagenschließungen, Personalabbau. Aber sowas wie jetzt, das haben auch die Altgedienten-Kollegen nicht erlebt. Es gab immer soziale Lösungen. Es wird immer rational nicht an jeder Stelle komplett rational, aber immer eine rationale Lösung gefunden, eine wirtschaftliche Lösung. Es ging immer vernünftig weiter. Aber das, diese Aussicht, die haben wir jetzt gerade nicht. Und das ist das Kranke daran. So, dass man nicht mal sagen kann, Essen, der Vorstand und auch der Aufsichtsrat in Essen, die Anteilseignerseite, ein Russwurm, BDI-Präsident, dass die wirtschaftliche Interessen gerade verfolgen. Weil ich sehe keinen Plan, der uns irgendwie wirtschaftlich nach vorne bringt. So, und ich denke immer, und das habe ich auch auf deinen ganzen Kundgebungen gesagt, dass die Kapitalisten, die ihre Kohle in ThyssenKrupp investieren, dass die einen Mehrwert dadurch haben wollen. Aber was wir jetzt sehen, seitdem Miguel Lopez als Vorstandsvorsitzender am Start ist, seit einem Jahr, hat sich der Aktienkurs um 70% verringert und die ganzen Leute, die Geld in ThyssenKrupp investiert haben, die verlieren Geld dadurch. Und ich glaube, das wird in die deutsche Wirtschaftsgeschichte eingehen als absolut verwerfliches Verhalten von Managern, die versuchen, unrealistische Szenarien zu erwirken und Mitbestimmung und Beschäftigte klein zu hacken, ohne Sinn und Verstand. Es wühlt einfach auf. Ich bin gestern nach diesem Tag, als wir in Duisburg auch die Pressekonferenz noch mitverfolgt haben und auch Sigmar Gabriel, Detlef Wetzel und unser KBR-Vorsitzender, GBR-Vorsitzender Tekin Nazikol Worte an auch die Beschäftigten gerichtet haben, dir läuft da ein Schauer runter. Und ich bin nach Hause gefahren, knapp eine Stunde im Auto alleine und habe mich zu Hause hingesetzt und war leer, weil man begreift es nicht. Und die Kollegen heute Morgen, die ich getroffen habe, die haben auch gesagt, die können das alles nicht nachvollziehen und das sind alle entsetzt. Und auch die Politik ist entsetzt, die haben sich heute Morgen gemeldet und keiner versteht die Welt mehr. Und diese Menschen, die nehmen sich aber nichts an. Also da ist kein Funken Menschlichkeit noch und da wird gesagt, ja, warum verurteilen Sie uns denn? Wir handeln doch nur nach Gesetz. Wir sind doch keine Straftäter. Wir machen nur das, was wir machen können. Und wir sind die Besitzer dieser Stahlsparte. Und wir machen mit der, was wir wollen. Das ist unbegreiflich.
Mir geht es auch so nah, weil ich komme ja aus Wolfsburg ursprünglich. Und wenn ich mir vorstelle, dass einfach so eine komplette Region, die so abhängig ist von einem Unternehmen und genau das, was du beschrieben hast, ne, die Leute kommen zu dem Unternehmen, wollen auch zu dem Unternehmen, wie viele meiner MitschülerInnen einfach alle zu Volkswagen wollten und das nicht verstanden haben, warum ich überhaupt weg möchte, weil die Bedingungen da so gut sind und die jetzt sich in einer ähnlichen Situation befinden würden. Es ist einfach nur, ja, der kalte Schauer ist genau das, was ich gerade spüre und mir stehen auch leicht die Tränen in den Augen, weil ich, genau wie du sagst, dass einfach Leute so tun, als würden sie nichts Verbotenes machen und vielleicht liegt es im Rahmen des Gesetzes, aber da hängen halt Menschenleben dran und Existenzen. Und das ist alles andere als gerecht, dass ihr jetzt gerade irgendwie durch diese Zeit gehen müsst.
Bezug nehmend darauf, wie ich gerade gesagt habe, Siegfried Russwurm ist der BDI-Präsident, der Bund der deutschen Industrie, der Oberchef-Industrielle, sag ich mal. Und wenn der schon so einen Kurs bei einem Unternehmen fährt mit einer der höchsten Mitbestimmungen hinter VW, montan mitbestimmen, ich weiß nicht, was, das ist eine Blaupause, um die Mitbestimmung, die Gewerkschaften, DGB, nicht nur IG Metall, auch alle anderen Gewerkschaften, eine Blaupause, um alles kahl zu schlagen. Zu zeigen, wir sind hier am Drücker, scheiß auf die Beschäftigten, uns gehört das hier und wir machen damit, was wir wollen. Aber es gab noch nie ein Unternehmen, was ohne Beschäftigte Geld erwirtschaftet hat. Wir sind die, die die Werte schaffen und wir sind die, die auch den Anteilseignern die Kohle verschaffen. Wir kriegen dafür gute Löhne, weil wir gute Tarifverträge haben. Aber deswegen wollen wir ein sozialpartnerschaftliches Verhältnis haben. Und es gibt kein Unternehmen, was ohne Beschäftigte überlebt.
Ganz richtig, ja. Lass uns mal gucken, ob wir in dieser undurchsichtigen Situation doch noch ein bisschen, also einmal festhalten können, was wisst ihr bis jetzt und was vor allen Dingen, auf was hofft ihr jetzt in den nächsten Wochen und Monaten? Ich hatte in einer Anmoderation schon von HKM gesprochen. Das war ja auch ein ganz schöner Hammer, dass gesagt wurde, die Stahltochter HKM schließen wir jetzt oder dann verkaufen wir sie, aber auf jeden Fall soll sie weg. Das alles, was man in der Presse erfährt, ist, es gibt einen interessierten Käufer. Ich glaube, aus Hamburg kommt der. Aber auch der möchte Personal abbauen. So richtig viel ist da noch nicht zu lesen. Wie weit reichen denn deine Informationen bei euch?
Ja, viel mehr weiß ich auch nicht. Die Kollegen von HKM, der Marco Gasse, der sitzt auch im Konzernbetriebsrat mit uns, der berichtet da. Aber viel darf er auch nicht berichten. Es ist der Verkaufsprozess da. CE Capital hat Interesse. Und aber da die ThyssenKrupp Steel Europe AG Besitzer von oder Mitbesitzer von HKM ist, dann noch Salzgitter und Wallorek dabei, verhandeln die eben diesen Verkauf. So, unser Vorstand, der jetzt ja nicht mehr da ist, war in der Verhandlung für diesen Verkauf. Jetzt ist er nicht mehr da. Keine Ahnung, wie da jetzt die Verhandlungen weitergehen. Also auch da große Fragezeichen. Und wir stehen mit den Kollegen solidarisch Seite an Seite. Wir besuchen uns auf den Aktionen etc. Ich weiß auch da nicht, wie das jetzt weitergeht. Ich hoffe, dass dieser Verkauf klappt. Ich glaube, dass das könnte die HKM, es könnte ihnen gut tun, weil eine Schließung ist das Brutalste, was du machen kannst. Die haben da auch eine tolle Belegschaft, gute Anlagen, die sind profitabel, das funktioniert alles und sowas dann auch zu schließen, das ist auch absolut schrecklich. Und das sind einfach die Stahlbrüder von nebenan. Und deswegen ist es ganz klar ungebrochene Solidarität.
Und wie sieht es bei euch jetzt aus? Also was hast du jetzt erstmal schon überhaupt Informationen? So ist jetzt der Ist-Stand von so einem Personalabbau geht ja aus oder die Stahlmengen, die produziert werden sollten ja auch reduziert werden. Habt ihr da Zahlen, Gewissheit?
Wir wissen jetzt gerade erstmal nicht viel. Das wurde gar nicht behandelt in der Aufsichtsratssitzung, jedenfalls meine Information so. Wir haben uns heute Morgen mit den Betriebsrätespitzen der Standorte getroffen, um das Ganze einzuordnen. Wie machen wir jetzt weiter? Auch die zwei übergebliebenen Vorstandsmitglieder, mit denen sind Gespräche aufgenommen worden, weil das Leben geht erstmal weiter. Die Leute arbeiten, wir müssen das operative Geschäft lenken und wir müssen jetzt in den nächsten Tagen schauen, dass die Posten nachbesetzt werden. Wer kommt dahin als Vorstände? Wer wird unser neuer Arbeitsdirektor, der ja von der Gewerkschaft vorgeschlagen wird? Wer nimmt Platz in den Aufsichtsräten? Und das wird jetzt Zeit kosten. Und da müssen wir bewerten, was wollen die neuen Leute? Welcher Kurs wird eingeschlagen? Und wir müssen jetzt erstmal sondieren und natürlich unsere Kollegen informiert halten. Weil der Anspannungsgrad ist immer noch Oberkante, Unterlippe. Und die Leute haben Angst und wir müssen mit denen sprechen. Und so werden die nächsten Tage aussehen. Viel Ungewissheit, klar. Und müssen versuchen, das für die Belegschaft einzuordnen. Und eben zu schauen, dass diese Szenarien, die eben auf dem Tisch liegen, dass sie nicht eintreffen. So, also wir können jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Es geht weiter. Wir haben uns heute Morgen gesagt, okay, das war ein Verlust, aber jetzt Krone richten und weiter geht's, Leute. Nicht den Mut verlieren. Wir müssen weiterkämpfen. Und das schlägt jetzt die Stunde gerade.
Dann bleibt mir abschließend eigentlich nur noch, dir das Schlusswort anzubieten und vielleicht nochmal auch mit einer Message an alle anderen Zuhörende aus den anderen Branchen. Vielleicht hast du da nochmal was du loswerden willst.
Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, also nichts zu tun ist immer der falsche Weg. Deswegen immer alles zu tun, was geht, die Kollegen informiert halten, solidarisch zusammenstehen, Veranstaltungen zu machen, dadurch politischen Druck zu erzeugen, was auch gewirkt hat bei uns und sich einfach zu solidarisieren. So, nur zusammen kann man sowas überstehen, weil nichts in der Belegschaft zu veranstalten zeigt doch, dass man es über sich gehen lässt. Und deswegen ist es wichtig, sich auch in der Gewerkschaft zu organisieren, mitzumachen. Und es zeigt, dass wir auch uns der Rücken gestärkt wird durch die Belegschaft, durch diese Aktion. Und das ist ganz wichtig. Und egal welche Auseinandersetzung, egal wie groß oder wie klein die ist, das ist das Wichtigste, dass wir die Reihen geschlossen halten und Gas geben und uns nicht fremdbestimmen lassen, sondern wir sind die Beschäftigten. Ich habe es gesagt, wir schaffen die Werte und deswegen müssen wir auch für unseren Arbeitsplatz einstehen.
Das sagt Moritz Engels. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke, danke. Danke dafür.
Danke dir, Moritz, nochmal an dieser Stelle für dieses spannende und wirklich auch persönliche Gespräch. Das war für mich super bewegend und Moritz hat das selber schon gesagt, er hatte diese Woche eigentlich kaum Zeit. Sehr, sehr toll, dass er sich trotzdem Zeit genommen hat, um mit uns einfach nochmal ganz kurz zu sprechen und so einen kleinen Einblick auch in seinen Alltag und den Alltag der Kolleginnen vor Ort zu geben.
Also an dieser Stelle auch nochmal von mir meinen herzlichen Dank an dich, lieber Moritz. Das zeigt natürlich einmal mehr auch in einer sehr persönlichen Geschichte, was Gewerkschaftsarbeit bedeutet, was Solidarität unter den Beschäftigten bedeutet. Und ja, wie Linda eben auch schon, kann man da einfach nur noch ganz viel Kraft wünschen, stellvertretend an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich gerade in ähnlichen Situationen befinden da draußen. Ihr seid nicht allein. Und wir unterstützen euch dann natürlich mit ganz viel Herzblut, wo wir es können.
Und bevor wir jetzt zum Ende dieser Folge kommen, Steffi, habe ich noch eine Frage an dich, eine wichtige, entscheidende Frage. Der 19. September, weißt du schon, was du da machst?
Ja. Aha. Ich werde am 19. September in Lohr am Main sein und dort meine Jugendausschusssitzung verbringen mit den lieben Kolleginnen und Kollegen aus dem Jugendausschuss.
Ah, schon verplant. Ah, naja, das ist ja gar keine Überraschung bei dir. Du bist ja oft bei Terminen schon weit im Voraus verplant. Für alle, die jetzt aber noch nicht weit in den September geplant haben und sich denken, boah, 19. September, ich habe da eigentlich noch nichts vor und ich habe Lust auf guten Input, dann haben wir einen Veranstaltungshinweis für euch. Die Labor.a, Labora, spricht man es, glaube ich, aus. 2024 ist die hybride Konferenz der Hans-Böckler-Stiftung zur Arbeit der Zukunft, die sowohl im Café Moskau in Berlin stattfindet, aber auch digital. Und ihr könnt euch jetzt noch für die Teilnahme anmelden. Kleiner Überblick, was passiert da überhaupt? In diesem Jahr ist das Motto Fill the Gap und genau darum geht's. Lücken prägen die Auseinandersetzung um die Transformation, Lücken im politischen Diskurs, im Finanzplan, in sozialen Fragen. Und um diese Lücken zu identifizieren und Antworten darauf zu finden, gibt es ein buntes Programm mit tollen Inputs von tollen KollegInnen. Mit dabei ist beispielsweise auch Jakob Heidenreich. Für mich ein gern gesehener Bekannter, weil er ja auch hier beim großen Weihnachtsbacken im letzten Jahr im Podcast mit dabei war. Aber auch ein ganz fantastischer Jugendsekretär hier aus Berlin. Und nicht nur er ist mit dabei, sondern natürlich auch andere KollegInnen aus der IG Metall, aber eben auch aus der Wissenschaft, aus der Politik, aus zivilgesellschaftlichen Verbänden. Es ist ein großes Come-Together, um genau diese wichtigen Fragen unserer Zeit zu diskutieren. Und ihr könnt kostenlos dabei sein. Den Link zur Veranstaltung gibt's natürlich in der Folgenbeschreibung. Und generell befinden sich ja auch in diesem Podcast Fans der Hans-Böckler-Stiftung. Steffi, so kann man dich auch nennen, oder?
Ja, ich bin großer Fan der Hans-Böckler-Stiftung. Kleiner Werbeblock an dieser Stelle. Die Studienförderung der Hans-Böckler-Stiftung hat mir beispielsweise dabei geholfen, dass ich mein Studium mit einem Stipendium absolvieren konnte, was mir mehr Zeit für politisches, gewerkschaftliches Engagement gegeben hat. Und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Und was es dieses Jahr neu gibt, ist eine Studienförderung für Auszubildende, Talente in der beruflichen Bildung. Da gibt es 50 Stipendien, die die Hans-Böckler-Stiftung dieses Jahr erstmalig vergibt an besonders begabte, / fördernswerte Auszubildende. Wer dazu mehr wissen möchte, schaut gerne mal rein www.böckler.de mit OE und dann TIBB, Talente in der beruflichen Bildung. Ich meine, bis zum 16.09. läuft dann noch die Ausschreibung. Ihr habt also noch eine Chance, euch da entsprechend drauf zu bewerben.
Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Steffi. Ich bin durchgeschwitzt. Einfach, weil es so warm ist in meiner Wohnung. Für mich ist okay, dass jetzt vorbei ist.
Ja, ich glaube, jetzt ist Zeit für ein Eis. Haben uns verdient.
Ich denke auch. Wir hoffen, dass wir euch bei der nächsten Folge wiederhören. Die gibt's dann am 7. Oktober. Dann ist das für uns wahrscheinlich jetzt von den Temperaturen nicht so hitzig, von den Themen aber nicht weniger hitzig, weil es war der Startschuss für den heißen Herbst. Ihr wisst es besser als wir. Ihr macht euch schon bereit in euren Betrieben. Deswegen viel Kraft und Spaß auch. Und am 7. Oktober hören wir uns dann wieder.
Tschüss.
Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.